Stimme und was du sagst, bleibt. Und da passt gleich unser vorgegebenes Predigtthema, Jesus lehrt überirdisch, finde ich ganz gut dazu. Und was du sagst, bleibt. Vielen Dank für die Liedauswahl, war an der Stelle mehr als passend. Wenn ihr eure Bibel da habt, dann schlagt auf Johannes 7. Es ist wertvoll, wenn ihr den Text nebenher so ein bisschen mitverfolgen könnt. Ich werde während der Predigt Textabschnitte lesen aus Vers 14 bis 24. Vor zwei Wochen wurde über den ersten Teil gepredigt. Da war der Klaus Eberwein da und wir setzen da im Grunde nahtlos an. Zwischendrin waren wir letzte Woche, viele von uns ja im Bürgerzentrum, beim Gottesdienst mit den Geschwistern aus dem ganzen Remstal unter dem Thema Reden über Gott und die Welt. Es ist uns ein Wunsch, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Deshalb waren wir samstags auf der Straße und haben uns darin auch mal wieder geübt, weil wir einfach glauben, dass wir die beste Botschaft der Welt haben und die müssen wir unter die Leute bringen. Gerade jetzt, wenn es auf Ostern zugeht, dann wissen wir, dass wir die Erlösungsbotschaft haben. Jesus lehrt überirdisch. Heute möchten wir schauen, mit welcher Autorität Jesus redet, mit welcher Kraft er redet, wieso seine Lehre so stark ist und vielleicht können wir von ihm etwas lernen, wenn es darum geht, mit Menschen zu reden über Gott und die Welt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich wünsche mir, dass wir miteinander auch ins Gespräch kommen, uns austauschen darüber, wie wir unseren Glauben formulieren können, wie wir unser Zeugnis in Worte fassen können, wie wir reden können über Gott und die Welt, sodass Menschen uns verstehen. Wir haben vorhin beim Gammler gesungen, dass die Reden und Gleichnisse Jesu schwer sind. Hier in diesem Text erleben wir Jesus ganz anders. Hier redet er so, das werden wir gleich nachher lesen, dass Menschen staunen und überrascht sind. Und ich wünsche mir, dass wir miteinander daran arbeiten, wie wir unseren Glauben formulieren können. Ich habe während der Predigt nachher in der Präsentation einige Fragen und Anstöße zum Austausch formuliert. Ich stelle das Schild hier vorne auf und wenn ihr gerne möchtet, dann trefft euch einfach nach der Predigt hier an diesem Tisch und tauscht euch aus oder nehmt die Fragen mit in die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Mehr und mehr gelingt, unseren Glauben klar und deutlich zu formulieren, so wie Jesus seine Lehre auch klar und deutlich formuliert. Ich möchte vorneweg so persönlich das hinstellen, dass ihr denkt, hier vorne steht jetzt einer, dem das unwahrscheinlich gut gelingt. Ich bin die letzten Wochen bei dem, was jetzt einfach so in mein Leben ein bisschen hereingebrochen ist, gerade durch dieses letzte Wochenende, aber auch durch das, was wir im Bezirk im Vorstand seit einiger Zeit bewegen, ein Thema Außenwirkung, wie wirken wir nach außen. Dann waren wir ja bei Willau, auch dort waren wieder diese ganz persönlichen Herausforderungen und Ansprachen und ich habe für mich so eine Wunde definiert oder gefunden, dass ich sage oder sagen muss, mein Zeugnis findet keine Worte. Meine Güte, es ist überhaupt nicht so, dass ich nicht zeugnishaft leben würde. Ich lebe natürlich als Christen. Mein Umfeld, meine Nachbarn, meine Freunde, meine Kollegen, die wissen alle, dass ich Christ bin. Die wissen, dass ich in der Gemeinde irre verrückt engagiert bin, würden sie nie so machen. Und all diese Dinge, also ich bin überzeugt, dass ich ganz bestimmt ein Zeugnis lebe, aber ich stehe für mich fest, nach Jahrzehnten Gemeindeleiter zu sein, mir fällt es immer noch schwer oder mir gelingt es eigentlich ganz wenig, Jesus ins Gespräch zu bringen. Ich bin ganz oft mit meinem Nachbar am Zaun, da reden wir über alles Mögliche, über all die Dinge unserer Welt. Wir sind beide alt, die Rentensicherung, es geht um Fachkräftemangel, es geht um Klimaerwärmung, es geht um Elektroautos, um Demonstrationen, Flüchtende und Kriege. Und das alles hat in meinem Leben etwas mit Jesus zu tun, mit der Hoffnung, die ich in Jesus habe, mit meinem Glauben, dass Jesus für mich wirklich eine ganz große Rolle spielt und mir Halt und Stand in dieser Welt gibt. Und dann gehe ich vom Zaun wieder weg und es ist mir wieder nicht gelungen, irgendwie Jesus ins Gespräch zu bringen, weil es einfach nicht normal ist, in der Welt über Jesus zu reden. Ich wünsche mir, dass es für uns, für mich, Normalität wird. Ich habe den besten Freund der Welt und den habe ich ganz, ganz vielen Menschen in meinem Umfeld noch nicht persönlich vorgestellt. Das ist was mich im Moment erschrecken lässt. Wir haben sehr gute Hilfen und Methoden, die uns helfen, über Jesus ins Gespräch zu kommen. Hier sind zwei Beispiele davon. Wer da war bei dieser Schulung von OM, der hat eines davon gesehen. Aber es bleibt immer wieder die Frage, setzen wir sie ein, sind wir in der Lage, uns zu formulieren. In unserem Text treffen wir jetzt Jesus in Jerusalem. Stefan hat es schon gesagt, es ist einige Zeit, oder wahrscheinlich ein Dreivierteljahr vor dem endgültigen Passafest. Jesus ist beim Laubhüttenfest. Wenn ihr Johannes 7 schon aufgeschlagen habt, könnt ihr das da lesen, die Verse vorher. Er kommt heimlich zu diesem Fest, still und leise taucht er dort auf und plötzlich steht er dann da und lehrt und unterrichtet die Leute mitten im Tempel. Die haben ihn vorher schon gesucht, über ihn spekuliert, sich Gedanken darüber gemacht, wer denn eigentlich Jesus jetzt ist. Sie wissen, dass er teilweise auch verfolgt wird. Und jetzt steht er da, als das Fest zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann zu lehren. Die Juden waren zutiefst erstaunt, als sie ihn hörten. Woher weiß er das alles, ohne dass er die Schrift studiert hat? Fragten sie. Also ohne Zweifel, Jesus hat eine besondere, eine andere Botschaft. Die Menschen sind erstaunt über seine Worte, über seine Botschaft, über seine Lehre. Sie sind beim Laubhüttenfest, eines der drei großen jüdischen Feste. Der Jude musste dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern. Einmal davon war eben das Laubhüttenfest. Auch in unserer Kultur feiern wir Feste nächste Woche. Nächstes Wochenende Ostern, heute ist der Palmsonntag. Und wenn wir erst Weihnachten feiern, dann kommen auch in unserer Kultur irre viele Menschen noch in die Kirche oder zu Gottesdiensten auf dem Marktplatz. Jesus war alleine gekommen, fast heimlich. Er hat sich keine Bühne richten lassen, er hat kein Programm ausgelegt, er hat sich nicht als Redner einladen lassen. Sie hatten ihn gesucht, sie hatten auf ihn gewartet. Sie waren erstaunt, dass er beim Fest nicht aufgetreten ist und noch nicht da war. Er will sich doch einen Namen machen. Er will doch ein Großer sein. Er hat gelehrt, draußen 5000 Leute gespeist, Kranke geheilt, Tote auferweckt. Aber hier in Jerusalem tritt er eher zurückhaltend auf, am Tempel, am gewöhnlichen Platz, zur gewöhnlichen Zeit, so wie heute Morgen 10:30 hier in der Fuggerstraße in dieser alten Hütte. Das ist keine Überraschung. Aber er selbst, seine Person, seine Lehre lässt die Menschen erstaunen. Er überrascht. Seine Lehre, seine Kenntnis und seine Autorität, seine andere Botschaft, seine Worte, er kannte sich aus, er wusste Bescheid und hatte Antworten. Er hatte eine Lehre, wie sie sie noch nie im Herzen so empfunden hatten. Seine Aussagen trafen. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen im Satz zu formulieren. Seine Einsichten und Anweisungen waren verständlich und klar. Er sprach über ihre Themen, über Themen dieser Menschen und ihre Fragen. Er sprach über ihren Glauben und über ihr Leben. Die Schriften des Alten Testaments wurden deutlich und durchschaubar. Es wurde anwendbar. Glaube wurde geweckt und Vertrauen wurde geschaffen. Eine Lehre, wie sie sonst so nicht kannten oder hörten. Ich möchte den ersten Rahmen setzen für unseren Austausch. Wie müssen wir reden? Was müssen wir sagen, dass Menschen staunen, dass unser Reden sie überrascht und Glauben und Gottvertrauen weckt? Wie kommen wir ganz natürlich über Jesus ins Gespräch? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Es wäre mir ein großer Wunsch, dass wir hier weiter dazulernen. Wir gehen weiter im Text zu den nächsten Versen. Hier spricht Jesus darüber, dass er Gottes Gedanken lehrt. Er sagt den Leuten jetzt, weil sie fragten, woher hat er das? Er hat doch keinen Lehrer gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen, ich lehre nicht meine eigenen Gedanken, sondern die Gedanken Gottes, der mich gesandt hat. Wer den Willen Gottes tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Wer nur seine eigenen Anschauungen vertritt, sucht Anerkennung für sich selbst. Wer aber den ehren will, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und ohne falsche Absichten. Jesus sucht eindeutig die Ehre des Vaters, der ihn gesandt hat. Er ist im Auftrag des Vaters unterwegs und er sagt hier ganz eindeutig, wer Gottes Ehre sucht, wer nicht eigene Anerkennung sucht, wer nicht nur seine eigenen Ansichten verbreiten will, der wird erkennen, was der Wille Gottes ist. Und der wird erkennen, dass die Lehre Jesu die Lehre des Vaters ist. Der wird erkennen, dass Jesus die Gedanken Gottes in sich trägt und Zeugnis gibt vom Vater. In Johannes 1 schreibt uns Johannes, lesen wir, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit. Das ewige Wort, das schon die Welt geschaffen hat, war in Jesus, und in Jesus ist das leibhaftige Wort Gottes. Gottes Lehre nimmt in Jesus Gestalt an, er ist das Wort in Person. Er ist das Wort selbst, in Jesus ist Gott sichtbar und greifbar und dann in seiner Lehre natürlich auch hörbar. Wir als Gemeinde sind der Leib Jesu. Das Wort war Fleisch, fleischgewordenes Wort. Ich möchte es umdrehen. Als Gemeinde, als Leib Jesu sind wir wortgewordenes Fleisch. Wir sind der Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes. Gott hat sich entschlossen, in der neutestamentlichen Zeit, nachdem Jesus im Himmel aufgefahren ist, durch den Heiligen Geist in seiner Gemeinde zu wohnen. Wenn wir uns als Gemeinde sammeln, dann sind wir Jesus, der Leib Jesu. Jesus ist da gegenwärtig. Sein Wort, seine Lehre, seine Autorität. Und deshalb habe ich mir erlaubt, das, was ich vorhin über die Lehre Jesu geschrieben habe, über uns zu schreiben. Wir sind sein Leib. Das bedeutet, unsere Einsichten und Anweisungen sind verständlich und klar. Wir sprechen über ihre, über der Menschen Themen und Fragen, über ihren Glauben, über ihr Leben. Die Schrift, die Bibel wird deutlich und durchschaubar. Sie wird anwendbar. Glaube wird geweckt, Vertrauen wird geschaffen. Dort, wo wir uns als Leib Jesu aufhalten. Wunschdenken, Idealfall. Aber auch Verheißung. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Von diesem Text her können wir sagen, entscheidend ist die Motivation, der Glaube, die Haltung Gott gegenüber. Wer Gottes Ehre sucht und seinen Willen tun will, wer sich ihm und seiner Botschaft hingegeben hat und von seinem Geist und seinem Wort durchdrungen ist, wer ihn ehrfürchtig glaubt und sucht und in enger Beziehung mit ihm lebt, der verkündet seine Gedanken, seine Lehre zu seiner Ehre. Es macht einen Unterschied, ob ich als Glaubender in einer Gottesbeziehung stehend die Bibel lese. Ich will ganz kurz auf diesen Gedanken Bibellesen eingehen. Manche kennen ihn, Magnus Rabl, ein junger Theologe an der FTH Gießen, der gerade in der Schweiz an seiner Habilitation arbeitet, war vor kurzem in Robbelshausen zum Thema Schriftverständnis. Und er sagte, ihr diskutiert oft viel zu schnell eure Meinung. Nämlich bevor ihr überhaupt die Bibel richtig gelesen habt. Er hat uns herausgefordert, genau zu lesen. Nicht immer so schnell unsere Meinung zu diskutieren. Und dann das zu diskutieren und wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen, was wir dort lesen. Das Wort in seiner ursprünglichen Aussage verstehen und auch die Anwendung heute richtig deuten. Und er plädiert auch dafür, dass wir viel mehr junge Leute zum Theologiestudium schicken. Er weist darauf hin, dass sowohl an der FTH Gießen als an allen deutschen Bibelschulen oder an der Hochschule in Liebenzell, an allen evangelikalen Schulen Schüler und Studenten fehlen. Und er sagt, wir laufen in eine katastrophale Zeit, wenn wir in unseren Gemeinden, in unseren freien Gemeinden keine Theologen mehr haben. Also nicht nur der Landeskirche oder EKD steht es an, dass es keine Pfarrer mehr gibt, sondern auch in unseren Gemeinden wird es in absehbarer Zeit keine Gemeinschaftspastoren mehr geben, wenn ihr jungen Leute nicht endlich in die Bibelschulen und Hochschulen geht, um euch theologisch ausbilden zu lassen. Allerdings befreien uns unsere vollzeitigen Mitarbeiter, unsere Theologen, nicht davor, selber die Bibel zu lesen und die Bibel zu studieren. Ich habe letztes Jahr mitgemacht an diesem Bibelmarathon, den der Günter Ott ausgerufen hatte. Und es war für mich eine ganz, ganz spannende Entdeckung. Ich bin ein sehr undisziplinierter Mensch und bin dann in der Mitte des Jahres auch rausgeflogen aus diesem Programm. Aber ich habe wieder angefangen, die Bibel zu lesen. Und das fand ich so spannend, wieder regelmäßig in der Bibel zu lesen und Entdeckungen zu machen und mit dem Kuli da zu sitzen und anzustreichen und Sachen aufzuschreiben. Und ich lese jahrzehntelang schon die Bibel und habe trotzdem irre viele neue Sachen wieder entdeckt, Zusammenhänge gesehen. Also ich möchte euch sehr ermutigen, lest eure Bibel. Also egal ob studiert oder nicht, entscheidend ist der Glaube, gesandt von Gott und unterwegs in seinem Auftrag und zu seiner Ehre, geleitet von seinem Geist. Wir sind befreit durch Gnade und durch die Auferstehung Jesu, die wir nächsten Sonntag feiern werden. Wenn es uns nur darum geht, unsere Anschauung zu vertreten und für unsere eigene Erkenntnis Anerkennung zu bekommen, dann sind wir nicht in seinem Geist unterwegs. Wenn es uns darum geht, ihn zu ehren und seinen Willen zu erkennen und zu tun, dann werden wir ihn erkennen und wir werden leibhaftig, so wie Jesus, Wort Gottes sein, Wort gewordenes Fleisch. Und dann werden wir klar und in Autorität reden können, nicht auf dem zweiten Balken für unseren Austausch. Wie kann unser Denken und Urteilen und eben damit unser Reden über die Welt und all ihre Dinge noch viel mehr von Gottes Gedanken und Geist durchdringen werden? Jetzt kommt der Textabschnitt, wo ich mir ganz am Anfang, als ich mit der Predigtvorbereitung angefangen habe, überlegt habe, wie man so einen Text zum Predigtext machen kann. Es ist ein spannender Teil, der hier jetzt von Vers 19 bis 24 auftaucht. Jesus wird sehr persönlich und fordert Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Keiner von euch gehorcht dem Gesetz, das Mose euch gab. Ja, ihr versucht sogar, mich zu töten. Mit welchem Recht? Die Menge erwiderte, du bist ja von einem Dämon besessen, wer will dich töten? Jesus erwiderte, eine einzige Tat habe ich am Sabbat getan, an der ihr Anstoß nehmt. Aber auch ihr arbeitet am Sabbat, wenn ihr einen Menschen an diesem Tag beschneidet, weil euch Mose das Gesetz der Beschneidung gab. Dabei ist der Brauch der Beschneidung älter als das mosaische Gesetz. Er geht auf die Stammväter zurück. Denn wenn der vorgeschriebene Zeitpunkt für die Beschneidung eurer Söhne auf einen Sabbat fällt, dann vollzieht ihr die Beschneidung, um das mosaische Gesetz nicht zu brechen. Warum also empört ihr euch und verurteilt mich, weil ich einen Menschen am Sabbat geheilt habe? Denkt darüber nach und richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern richtet gerecht. Ganz schön blöd, wenn zwei Gesetze sich überschneiden. Am achten Tag muss geschnitten werden, am Sabbat darf nicht gearbeitet werden. Die Juden hatten sich entschieden, dass die Beschneidung höher steht als der Sabbat. Ihr lebt nicht nach dem Gesetz Moses. Hier wird Jesus sehr deutlich und urteilt ganz hart. Das heißt, ihr steht nicht unter dem Willen Gottes und letztendlich, ihr gehört ja gar nicht zu Gott. Und mich wollt ihr auch noch töten. Warum wollten sie Jesus töten? Das lesen wir in den vorherigen Kapiteln. Jesus hat an einem Sabbat am Teich Bethesda einen Mann geheilt, der 38 Jahre krank dort lag und hat ihn dann aufgefordert, mitsamt seiner Matte loszugehen, mitten am Sabbat. Und andere Dinge, die er tat, haben sie so verärgert, weil sie den Eindruck hatten, er ist hier ein Gotteslästerer und stellt sich völlig gegen das Gesetz Gottes, deshalb wollten sie ihn beseitigen. Hier tritt Jesus jetzt auf und zeigt ihnen ihre Unaufrichtigkeit. Sie selbst brechen das Sabbatgebot, um das Gebot der Beschneidung nicht zu übertreten. Also wir lernen bei der Auslegung der Gesetze, Gottes braucht es viel Weisheit und vieles Verständnis, auch für Prioritäten. Die Gebote, die Gott gibt, gibt er nicht als Rezepte, Regeln oder einfache Handlungsanweisungen. Gott geht es um Lebensprinzipien. Seine Gebote sind Lebensgrundlagen und sie entsprechen der ursprünglichen Schöpfungsordnung und der ursprünglichen Schöpfungsidee. Nach seinen Gedanken und nach seinen Geboten zu leben, befähigt uns zum Leben nach seiner ursprünglichen Schöpfungsidee. Und ganz am Anfang der Schöpfung war das Paradies. Priorität hat bei Jesus, wenn es um Gesetze geht, wenn wir ihn in den Evangelien verfolgen, immer Heil und Erlösung. Die Gesetze haben ein klares Ziel. Es geht um Barmherzigkeit, es geht um Liebe und Vergebung. Es geht um Errettung und Befreiung. Darauf zielen die Gebote Gottes ab. Und Jesus selber wird mit seinem Auftreten, mit seinem Leben und mit seiner Lehre für die Zuhörer, auch für uns, wird er selbst die eindeutige Aufforderung, unser Leben ganz Gott und seinen Werten, seinen Gesetzen zur Verfügung zu stellen. Uns im Glauben, Gott und seiner Autorität zu unterstellen. Und diese Herausforderung bestand auch für die Juden damals. In ihrer alten Religion und Kultur waren sie selbst die Herren und lebten nach ihren eigenen Regeln. Sie lebten nicht in der göttlichen Berufung, sie lebten nicht im göttlichen Geist, sie hatten sich eine eigene Religion aus Gottes Geboten zusammengebastelt. Zu Gott selbst hatten sie keine Beziehung. Und sie müssen das harte Urteil Jesu erleben, ihr lebt nicht nach dem Gesetz des Mose. Ich wage eine Übertragung, Christsein als Staatsräson, Christentum, christliche Werte, die sind Grundlage unserer Verfassung. Wir haben Menschenrechte geschaffen und leben in einer guten Demokratie. Und unsere Grundrechte und Menschenrechte orientieren sich an diesem alten Gesetz des Mose. Die 10 Gebote sind Grundlage in unserer Welt. Für all das, was wir in unseren Demokratien als Grundrechte und Menschenrechte verhandeln. Wenn wir unsere Verfassung lesen von 1949, entdecken wir darin ganz, ganz viel von Gottes Geist und von seinem Gesetz des Mose. Allerdings steht im Zentrum unserer Kultur der Mensch, im Zentrum dieser Rechte steht der Mensch. Wir leben hier mit menschgemachter Religion und Gott ist der wertelieferende oder die wertelieferende Randinstanz oder die wertelieferende Grundlage. Letztendlich spielt Gott selbst keine Rolle. Es geht um Mitmenschlichkeit, Toleranz und Respekt, soziales Engagement und andere Werte. Und diese Werte sind hohe und gute Werte. Ich wiederhole es nochmal. Sie gehen zurück auf das alte Gesetz des Mose, auf die Gebote Gottes. Und man sagt in unserer Welt, alle Religionen teilen sich diese Werte. Und damit macht man die Werte selbst zu Gott. Wir sind uns zum Götzen geworden. Und wir brauchen keinen Gott. Jesus sagt, keiner von euch gehorcht dem Gesetz, das Mose euch gab. Diese Lebensgrundlagen und Lebensprinzipien, die eigentlich Gott mit seinen Geboten in der Beziehung zu ihm in unsere Welt hineingegeben hat, sind zu Götzen geworden. Wir leiden am Zustand unserer Welt, auch am Zustand unserer christlichen Welt. Letztendlich wissen wir als Christen, woher Kriege und Streit kommen. Weil das Böse nicht nur global zwischen den Staaten vorhanden ist, zwischen den Weltanschauungen und Religionen. Das Böse ist nicht nur global zwischen Arm und Reich vorhanden. Wir finden das Böse mitten unter uns. Neulich saßen wir im Lehrerzimmer, da hat eine Kollegin erzählt, dass aus ihrem Büro irgendwas entwendet wurde. Es war nicht viel, ich glaube so ein Tacker oder irgend sowas, weil der kam halt nicht zurück. Schlamperei, wie wir sie alle kennen. Und im Nu haben 3, 4 andere das Gleiche berichtet. Und sie waren alle fürchterlich entsetzt. Ich habe es normal gefunden, weil ich kenne mein Herz. Ich übertrage wieder, keiner von euch gehorcht dem Gesetz, das Mose euch gab, ihr lebt ja gar nicht nach der Bibel. Und Jesus habt ihr außen vor gelassen. Zu ihm gibt es keine lebendige Beziehung, ihn selbst kennt ihr nicht. Ihr vertretet sicher viele seiner Werte und Ideen. Ihr seht in ihm ein großes Vorbild, einen Religionsstifter und werteliefernden Grundmenschen, aber ihr habt euch nicht in Buße zu ihm gekehrt und sein Gnadenangebot nicht persönlich angenommen. Gott selber oder gar Jesus Christus als Erlöser spielt in eurem Leben keine Rolle. Wir haben ganz am Anfang uns Gedanken darüber gemacht, dass die Menschen staunen über die Botschaft Jesu, über seine Lehre. Und in seiner Lehre hören wir das Angebot des Lebens. Es findet sich in der Hingabe unseres Lebens unter die Gnade und Befreiung Gottes durch Jesus Christus. Jetzt sind wir schon mitten in der Osterbotschaft. Er ist der Weg zum Vater. In Johannes 15 sagt er uns, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr viel Frucht bringen und den Vater verherrlichen. Und genau das ist das Neue, das ist das Erstaunliche und das Überraschende an der Botschaft Jesu, die er dort im Tempel vor 2000 Jahren am Laubhüttenfest gehalten hat. Und diese Predigt gilt auch heute noch. Und Jesus predigt das Gesetz in unsere Herzen. Er gibt Erneuerung und Befreiung vom alten Menschen durch Buße und Vergebung und schenkt uns den Heiligen Geist und erneuert unser Herz zu neuem Leben. Und der Geist Jesu ergreift in uns Besitz und unser ganzes Sein wird erneuert und das Gesetz wird in unser Herz eingebrannt und eingepflanzt und wird zu unserem eigenen Sein und dadurch auch zu unserem Reden. Meine Fragestellung war, wie kommen wir dahin, normal von Jesus zu reden? Im Alten Testament war war das Gesetz letztendlich selber die Religion. Ich habe aufgezeigt, meiner Meinung nach, die Grundwerte unseres Lebens haben eine ähnliche Stellung wie im Alten Testament das Gesetz. Und das Gesetz erhält eine göttliche Stellung und wird letztendlich zum Götzen. Und das ganz Spannende, was uns die Bibel sagt, du kannst dieses Gesetz im fleischlichen Menschen nicht halten. Seit Abraham gilt biblisch betrachtet, dass uns Leben durch Glauben geschenkt wird. Glaube an die Verheißung und das Gesetz ist hinzugekommen, sagt uns die Bibel, zur Sündenerkenntnis und zur Buße. Hier im Christusbund sind wir eine der vielen Gruppen von Leuten, die Christsein in ihrem persönlichen Leben ins Zentrum setzen und aus der Vergebung ihrer Schuld unter der Leitung des Heiligen Geistes nach der Lehre und nach dem Vorbild Jesu leben oder zumindest leben möchten, wir nennen das Jüngerschaft. Unser Glaube und unser Vertrauen gründet in einer außerirdischen, göttlichen Macht, von der wir uns geschaffen und geliebt wissen. Und wir wissen, dass dieser Gott, dieser Vater, seine Barmherzigkeit und Liebe in Jesus gezeigt hat, um uns Vergebung und Erlösung zu schenken, uns frei zu machen, in seiner Liebe zu leben. Auf ihn setzen wir unsere ganze Hoffnung, in ihm finden wir Frieden. Und das mit Ewigkeitsperspektive. Ich möchte mich herausfordern und euch einladen, lasst uns mehr davon hinaustragen. Die Menschen um uns her sollten doch auch Jesus kennenlernen und mit uns zusammen in einer lebendigen Beziehung mit ihm leben dürfen. Deshalb diese Aufforderung, diese Idee, dieser Gedanke, gemeinsam zu formulieren, was uns Glaube bedeutet, im Gespräch miteinander zu überlegen, welche Auswirkungen hat der Glaube für unseren Alltag. Lasst uns formulieren, welche Hoffnung wir haben, was uns Hoffnung macht, wie sich das konkret auswirkt. Lasst uns Formulierungen finden, wie sich das längst in unserem Leben ausgewirkt hat, auch in mancher persönlichen, aussichtslosen Lage. Lasst uns formulieren, was es bedeutet, einem ganz Großen zu vertrauen, einem, der weit jenseits unserer Begrenztheiten lebt. Lasst uns formulieren, wie sich daraus Liebe entwickelt und wie sich daraus eine tiefe Vertrauensbeziehung entwickelt, die hält. Wie wir Prinzipien wie Vergebung und Barmherzigkeit in unserem Leben erfahren haben und wie wir große Freiheit dadurch haben. Und so weiter. Lasst uns Bekenntnissätze formulieren. Lasst uns miteinander überlegen, wie wir reden dürfen, dass andere uns verstehen und Jesus kennenlernen und selber auch zur Hoffnung kommen. Ich habe einen letzten Balken für den Austausch noch formuliert. Wie zeigt sich in unserem praktischen Alltagshandeln die Hoffnung und das Vertrauen, die wir zu Gott haben? Und wie zeigt sich die Freiheit, die wir durch Vergebung und Erlösung haben? Und wie kommt dadurch in unserem Alltagsleben zum Ausdruck, dass dies alles mit Jesus zu tun hat? Jesus lehrt, aber er lehrt auch überirdisch. Das war das Thema, das uns in diesem Text vorgegeben war. Wir sind als sein Leib Wort gewordenes Fleisch. Also lasst uns in seinem Geist, in seiner Klarheit, in seiner Autorität kraftvoll und barmherzig, voller Liebe, Hoffnung in unsere krisengeschüttelte Welt tragen, zu der wir mittendrin ja selber gehören. Wir singen als Gebet unser Zeugnis oder unser Glaubensbekenntnis im nächsten Lied und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht und dass wir das wirklich in einer betenden Haltung miteinander singen.